Wir haben Herrn Erhard Groß von der Initiative Grundeinkommen Ulm bei uns zu Gast für ein Interview zum Thema Altersarmut. Herr Groß, stellen Sie sich doch bitte mal vor.
Mein Name ist Erhard Groß, ich bin selbstständiger Steuerberater, also sogenannter Freiberufler, seit nunmehr 40 Jahren und beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem sogenannten bedingungslosen Grundeinkommen und über diese Überlegungen dazu kam ich natürlich auch zu dem meiner Auffassung nach riesigen Problem der drohenden Altersarmut.
Wie kamen Sie denn zu Ihrer Tätigkeit?
Oh, das war, wie wird man Steuerberater?
Also ich meine jetzt auch vor allem, wie kamen Sie denn dazu, zur Initiative Grundeinkommen?
Oh, das ist schon sehr lange her. Anfang 2000 gab es in Ulm seit 1996 eine beim ZAWIF, also diesem Zentrum für allgemeine wissenschaftliche Weiterarbeit an der Uni Ulm, einen Arbeitskreis Bürgergeld. Damals nannte man es noch Bürgergeld. Es war das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen. Also ein Einkommen, das jeder bezieht von Geburt bis zum Tod, ohne Nachfrage nach seiner Bedürftigkeit, ohne Nachfrage, welches Einkommen er sonst hat. Und es sollte also mehr oder weniger existenzsichernd sein.
Nun zu unserem Thema Altersarmut. Wie kommt Altersarmut überhaupt zustande?
Durch das, was wir im Moment in der Wirtschaft als Entwicklung haben. Es wird ja immer wieder publiziert, dass die Bundesrepublik zurzeit etwa 40 Millionen Erwerbstätige hat. Das ja, und das, dabei sind natürlich dabei Minijobber, Niedriglohnempfänger und auch unter Niedriglohnempfänger, aber vor allen Dingen auch Beamte, Selbstständige, sind ja alle erwerbstätig. Sodass wir also in der Sozialversicherungspflicht haben etwa 27 Millionen, aber davon sind fast 7 Millionen im Niedriglohnbereich. Also wenn wir heute jetzt diesen Mindestlohn haben mit 8,50 Euro, bedeutet bei einem Fulltime-Job, also 40-Stunden-Woche, etwa 1400 Euro brutto. Davon behält er übrig und hat zum Leben etwa 1180. Die Steuer ist nicht das Problem. Das Problem ist sind die Sozialabgaben, die mit 20%, also bei 1400, mit 280 Euro von seinem Einkommen abgezogen werden. Und dann gibt es beim Alleinstehenden bei 1400 brutto noch etwa 80 Euro Steuer. Also das ist unbedeutend. Das Problem ist die Sozialversicherung. Also Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflege und Arbeitslosenversicherung. Das ist ja der Arbeitnehmeranteil. Arbeitgeber zahlt den gleichen Betrag nochmal dazu. Aber genau das bedeutet, wenn ich mein Leben lang, mein Arbeitsleben lang, ein Einkommen in der Größenordnung verdiene, dann habe ich nach der neuen Rentenformel, sprich 43% vom Netto, habe ich eine Rente, die liegt unter der derzeitigen Grundsicherung. Grundsicherung haben wir zurzeit, also die jemand bekommt, der kein Einkommen hat, nichts hat, auch kein Vermögen, bei 690 Euro. Also er kriegt dann später, obwohl er gearbeitet hat, ein Einkommen, eine Rente, die unter dieser Grundsicherung liegt. Warum ich darüber überhaupt noch intensiv nachgedacht habe, war eine Äußerung von der damals noch Arbeitsministerin von der Leyen. Sie hat gesagt und auch dargestellt im Zusammenhang mit ihrer Lebensleistungsrente, dass wenn heute ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer 35 Jahre 2500 brutto verdient, also wir sind fast beim Doppelten dieses Mindestlohnes, 2500 und bei der Rente wird ja immer das Durchschnittseinkommen genommen, also 35 Jahre 2500. Das ist eigentlich unvorstellbar beim normalen Arbeitnehmer. Wir haben nicht derzeit ein Bruttoeinkommen in der Größenordnung von 2500, 600 Euro. Also sie sagte, wenn einer 35 Jahre dieses Einkommen hat, dann bekommt er mit 67 wohlgemerkt, nicht mit 63, eine Rente mit 698 Euro. War von ihr errechnet und auch von der Rentenanstalt bestätigt. Das heißt, also ich bekomme, wenn ich dieses Einkommen habe, mit 67 eine Rente, die wiederum unter oder genau bei dieser Grundsicherung liegt. Und das war eigentlich für mich völlig irre, weil ich konnte nicht verstehen, dass ein Sturm der Entrüstung durch die Bundesrepublik geht, weil davon sind ja 80% der Arbeitnehmer, die sozialversicherungspflichtige Jobs haben, betroffen. Nur von der Leyen redet dann, ja, die sollten sich dann eben privat vorsorgen. Also irgendwelche Riester-Renten zum Beispiel abschließen. Ein Beschaffungsmodell für die Versicherungswirtschaft. Und so wäre auch eine andere Versicherung, Rentenversicherung, die ja privat dann bei Gesellschaften abzuschließen ist, wäre der Fall. Also es ist für mich völlig unverständlich, dass dieses Problem von der Politik überhaupt nicht aufgegriffen wird. Es gibt immer wieder deutliche Artikel in verschiedenen Zeitungen, sogar die Welt, die ja nicht unbedingt als irgendwo links stehend oder wie auch immer zu sehen ist, redet auch davon. Problem Altersarmut. Und Titel Altersarmut wird in Deutschland zum Alltag. Und genau der Auffassung bin ich auch. Und das lässt sich sogar rechnerisch darstellen. Kein Problem, weil wenn ich den Durchschnitt der Arbeitnehmer, ich habe vorher gesagt, wir haben 27 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer. Und die Rentenversicherung wird ja nur gespeist aus den Beiträgen der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer. Ich als Selbstständiger bin nicht dabei. Also ich werde später keine Rente bekommen. Doch, kurze Zeit war ich noch angestellt. Und daraus kriege ich dann eine Rente, vielleicht 400, 500 Euro. Aber das ist, also mein Problem wird es nie sein. Dass ich da eine Mikrorente kriege, alleine aus dem, aus der ich da leben muss. Aber für viele wird das ein Riesenproblem werden, weil höchstens 20 Millionen so viel in die Rentenversicherung, die Sozialversicherung einbezahlen, Rentenversicherung, die etwa, ja, 20 Millionen werden das sein. Und das Märchen, dass also zwei oder drei Arbeitnehmer einen Rentner zu versorgen haben, halte ich für völlig absurd. Stimmt nämlich auch nicht. Wenn ich nicht den 20 Millionen Rentner gleichsetze. Und das Verhältnis wird noch extremer. Das heißt für mich, Diese Rentenversicherung wird auf Dauer nicht machbar sein. Es ist verantwortungslos, weiterhin an dieser Position rumzuposseln.
Okay, wie stehen denn dazu die Politik und die Wissenschaft?
Ja, also das Problem ist bei der Politik, dass die Politik nach wie vor meint, also auch wenn einer in diesem Niedriglohnbereich tätig ist, da soll er privat vorsorgen. Ja, von was eigentlich? Wenn ich heute ein bisschen über 1000, sagen wir 1100 Euro im Monat zur Verfügung habe, als Alleinstehender, ja bitteschön, mit was soll ich dann noch privat vorsorgen? Also vielleicht 10 Euro könnte ich dann noch einzahlen. Nur das ist natürlich der größere Blödsinn. Auch diese Riester-Rente, das ist ja nur tückisch. Die Menschen werden später im besten Fall eine Rente haben bei der Grundsicherung oder unter der Grundsicherung. Und dann haben sie vielleicht vorgesorgt, haben sich mühsam ein paar Euro in einer Rentenversicherung, in der privaten Versicherung abgeschlossen, haben sich da angespart. Wenn sie dann unter der Grundsicherung eine Rente bekommen, dann können sie natürlich nicht die Grundsicherung beantragen, weil davon wird natürlich das wieder abgezogen, was er aus der privaten Rente bekommt. Also er hat gespart, um später dem Staat zu ersparen, dass er ihm einen Zuschuss aus der Grundsicherung bezahlt.
Und wer ist denn vor allem von der Altersarmut betroffen?
Ja gut, hauptsächlich die normalen Arbeitnehmer. Also es gibt auch sicher ein paar andere, auch ein paar Freiberufler. Vielleicht weniger die Steuerberater, weil da wird gesorgt, dass sie immer wieder was zu tun haben, weil sich die Steuergesetze so entwickeln, dass kein Mensch mehr seine Steuererklärung ohne Hilfe machen kann. Aber es werden auch einige Freiberufler sein. Es ist mir, also aus meiner Tätigkeit kenne ich einige. Es gibt Architekten, die unterm Existenzminimum verdienen. Es gibt Anwälte. Auf der einen Seite verdienen Anwälte maßlos viel, gut, aber auf der anderen Seite, dadurch, dass es sehr viele gibt, verdienen manche auch gerade so, dass sie noch überleben können. Und die haben natürlich oft auch so berufsständische Versorgungswerke, also zum Beispiel die Ärzte haben das. Die nehmen also an diesem Solidarpakt gar nicht teil. Auch für die Steuerberater gibt es jetzt so ein Versorgungswerk für die Architekten und Gott sei Dank auch für die Künstler. Für die Künstler gibt es die Künstlersozialkasse. Weil die ja schon immer, also zu 90% an der Armutsgrenze krauchen, wenn sie keinen anderen Job haben. Und die restlichen 10%, die sind dann so etabliert, dass sie sehr gut davon leben können.
In welchen Teilen Deutschlands ist die Altersarmut denn am stärksten verbreitet?
Ja, eigenartigerweise sicher nicht in Ostdeutschland derzeit. Weil in Ostdeutschland waren ja auch sehr viele Frauen erwerbstätig und haben deshalb eine vernünftige eigene Rente. Aber in Gebieten, die sowieso schon im Moment Strukturprobleme haben in der Wirtschaft, wo es sehr viel Niedriglohnempfänger gibt. Gut, in Ostdeutschland wird sich das in der Zukunft verändern, weil da ja viele auch sehr, sehr wenig, also junge Leute sehr wenig verdienen. Wenn das System so weiterläuft, werden die auch eine Rente bekommen, die weit unter dieser Grundsicherung liegt. Also Altersarmut. Und das ist sogar etwas, was von Wirtschaftswissenschaftlern, die derzeit das System noch sehr ja, sehr aktiv vertreten. Zum Beispiel einen Herrn Raffelhüschen, der mit der Auffassung ist, wir haben im Moment kein Problem der Altersarmut. Aber so ganz Nebensatz gibt er natürlich schon zu, die Altersarmut in der Zukunft wird enorm, eben durch diese Entwicklung.
Gibt es dann internationale Beispiele, an denen sich Deutschland ein Vorbild nehmen könnte?
Ja gut, international, also wir müssten vielleicht nur in die Nachbarschaft gucken. Die Schweiz hat eigentlich keine Altersarmut. Die Schweiz hat die sogenannte AHV, Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Die hat grundsätzlich das Problem der Versicherung, Altersversorgung auf drei Beine gestellt. Das ist einmal die AHV, in die jeder Schweizer einbezahlt, egal aus welchem Bereich er Einkünfte erzielt. Und dann gibt es sehr viel betriebliche Altersversorgung. Also fast jeder Betrieb in der Schweiz versorgt seine Arbeitnehmer im Rahmen von betrieblicher Altersversorgung. Gibt es bei uns auch, aber sehr, sehr wenig, nur in den Großbetrieben. Und dann hat die Schweiz noch die private Vorsorge. Also ich kenne das aus mehreren Beispielen, weil ich Mandanten habe, die aus Deutschland in die Schweiz ausgewandert sind, muss man sagen, noch zu Zeiten, als die Beschränkung nicht da war, also schon 10, 15, 20 Jahre in der Schweiz leben und dort also eine hervorragende, gibt zwei, die schon pensioniert sind und eine hervorragende Altersversorgung haben. In diese AHV zahlt in der Schweiz jeder aus jeglichem Einkommen, egal in welcher Höhe, den Beitrag. Der pendelt zwischen 8% und 10%. Also wenn in der Schweiz ein zum Beispiel selbstständiger Arzt oder Zahnarzt ein Einkommen hat von 300.000, 400.000 oder 500.000 Franken, zahlt er 50.000 in die AHV. Und die Frau von der Leyen wurde auf diese Geschichte immer angesprochen. Dann meinte sie, ja, dann hat ja jeder auch eine entsprechend hohe Rente zu erwarten. Ist nicht so. In der Schweiz bekommt jeder eine Grundrente aus der AHV, derzeit in der Größenordnung von 1258 Franken. Da kann man in der Schweiz auch nicht besonders gut leben. Das ist also, sind die Lebenshaltungskosten sehr hoch. Aber die höchste Rente aus der AHV liegt beim Doppelten dieser Grundrente. Also wenn ein Mensch in einem Jahr so viel verdient und 50.000 einbezahlt, kriegt er trotzdem nur 2.500 Euro Rente später. Auch wenn er das über 10 Jahre gemacht hat oder 20 Jahre. Also das halte ich für ein unglaublich solidarisches System. Das ist im Grunde genommen ein wenig eine Abwandlung, eine Verlagerung, ist ja in der Schweiz dann wie eine Steuer zu sehen. Klar haben die Schweizer jetzt relativ niedrige Steuersätze, aber die AHV zahlt jeder. Und das würde ich dann durchaus auch als entsprechend Beitrag zur Solidargemeinschaft sehen, also wie eine Steuer.
Okay, dann kommen wir nochmal zu Ihrer Initiative Grundeinkommen. Und zwar, welchen Zweck erfüllt sie denn?
Ja, das Grundeinkommen könnte unserer Auffassung nach eine Möglichkeit sein, dieses Problem der Altersarmut nicht ganz zu beheben, aber jedenfalls in Teilen abzumildern. Wenn Sie sich vorstellen, also wir gehen davon aus, Grundeinkommen Größenordnung zwischen 800 und eventuell, manche rechnen auch mit 1000 Euro. Und da wird dann auch schon immer die Problematik der Gesundheitsvorsorge, sprich also Krankenkassenbeitrag, wird von diesem Betrag nach unseren Überlegungen sofort abgezogen und an die Krankenversicherung der Wahl des Einzelnen bezahlt. Sodass ich also hier ein Einkommen hätte, ob ich jetzt arbeite oder ob ich nicht arbeite, was auch immer, dann wird immer gesagt, gut, das ist ungerecht, dieses Grundeinkommen bekommt jeder. Das ist unsere Auffassung, ohne Bedürftigkeitsprüfung. Aber das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass ich hergehen muss und das unser Steuersystem ändern muss. Insofern, dass derzeit jeder Bundesbürger hat ja bei der Steuer einen sogenannten Grundfreibetrag. Also wenn ich als Alleinstehender kann ich bis zu 8.000 Euro im Jahr Einkommen haben, ohne dass ich Steuern zahlen muss. Erst dann fängt es an mit 14% und steigt dann bis auf 42% bei etwa 60.000. Beim Alleinstehenden, bei Verheirateten ist das immer der doppelte Betrag. Und wenn ich diesen Freibetrag, den also nur einer ausnutzen kann, wenn er Einkommen hat, und wir sind der Auffassung, irgendwann werden wir nicht mehr diese Massen an Arbeitsplätzen haben, die wir nicht noch haben, wenn ich das sehe, was in manchen Industriebereichen automatisiert wird durch die Entwicklung, IT-Entwicklung, dann werden wir zwar hochqualifizierte Arbeitsplätze haben, aber im einfacheren Bereich nichts mehr. Und dann habe ich natürlich schon ein Problem des Einkommens und das habe ich dann darüber. Und was ich sagen wollte, also in Bezug auf diesen Steuerfreibetrag, den wandeln wir um, gedacht, in ein Grundeinkommen. Das jeder bekommt, dafür hat jeder, der ein Einkommen hat, egal aus welcher Art, von Einkunftsart, der hat dann vom ersten Euro an Steuer zu zahlen.
Gibt es denn noch andere Initiativen, die sich mit diesem Thema befassen?
Ja, natürlich in Deutschland, das ist ein ganzes Netz, sind sehr viele Initiativen, teilweise in Vereinen begründet. Wir haben uns das auch überlegt, aber das Vereinswesen hat uns nicht so begeistert. Und es gibt es also weltweit. Also es gibt weltweit das Basic Income, die Initiativen dazu, in Österreich sehr stark. Auch in der Schweiz gab es sogar mal eine Volksbefragung über dieses Grundeinkommen, nur die haben es völlig überzogen von der Höhe her. Also es muss einfach so in die Struktur des Landes passen. Und es ist ein Problem grundsätzlich jetzt im Rahmen der EU. Es ist kaum möglich, dass es nur in einem Land eingeführt wird. Sonst, wir haben ja die Freizügigkeit. Und nach unserer Auffassung hat jeder, der hier als Staatsbürger ist, das Recht auf dieses Einkommen, aber auch jeder, der hier dann mehr oder weniger als Migrant zumindest 2 Jahre da ist und ab dem Zeitpunkt müsste auch das haben. Aber das ist ein schwieriges, sehr schwieriges Problem. Müsste, wenn, dann eigentlich eher europaweit eingeführt werden. Und da sind wir natürlich auch sehr pessimistisch, ob sich das umsetzen lässt.
Dann wären wir auch schon am Ende unseres Interviews. Und zwar würden wir Sie zu guter Letzt noch fragen, wollen Sie denn noch etwas loswerden?
Ja, ich würde mir wünschen, dass in der Politik dieses Problem der Altersarmut, und das wird furchtbar werden, wenn ich mir vorstelle, dass wir derzeit haben wir 3,1 Millionen Menschen, die als Altersarmut anzusehen sind. Und es werden unserer Auffassung nach und auch nach Auffassung von einigen Wirtschaftswissenschaftlern an die 20 Millionen werden. Und das ist ja unvorstellbar. Ein Viertel der Bevölkerung unterliegt der Altersarmut. Bei den Kindern ist schon ganz extrem. Und darum, die Politik denkt nicht voraus. Natürlich ist im Moment das Problem nicht ganz so tragisch. Aber in 15 Jahren werden wir eine ganz enorm hohe Anzahl von Menschen haben, die wirklich über ein Einkommen verfügen, das nicht die Existenz in unserem Staat gewährleistet, der sich Sozialstaat nennt. Und das verstehe ich nicht.
Gut, dann bedanken wir uns für das Interview und vielen Dank, dass Sie auch Zeit hatten, heute persönlich vorbeizukommen im Studio. Und wir wünschen Ihnen noch viel Erfolg mit Ihrer Initiative und dass sich daraus ändert. Free FM.